wenn Digitalisierung erlebbar wird für uns alle als Profession, aber auch Angehörige und Patienten. Für jeden Menschen in diesem Land müssen wir keinen davon überzeugen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Infusion Zukunft – Pflegepolitik mit Köpfchen, dem Podcast des Deutschen Pflegerates. Mein Name ist Christine Vogler und heute sprechen wir über ein Thema, was uns sehr bewegt. Digitalisierung in der Pflege, und ich freue mich, dass ich wirklich einen richtig tollen Experten bei mir habe, den Thomas Meißner.
Guten Tag, Christine.
Ich freue mich, dass du da bist. Du bist Krankenpfleger, hast es irgendwann mal vor vielen Jahren gelernt und du kennst dich am besten. Erzähl doch mal erstmal, wo kommst du her und was hast du mit dem Deutschen Pflegerat zu tun?
Also ich habe ein Krankenpflegeexamen gemacht, bin Fachkrankenpfleger für Anästhesie intensiv, habe eine Leitungsausbildung, mich Management sehr weitergebildet, habe noch Mediationsausbildung gemacht, ein bisschen Musik, auch hauptberuflich. Und dann hat es mich in die ambulante Pflege verschlagen, über meinen Verband, dann in den Deutschen Pflegerat, weil das wichtig ist, seit 2008. Und jetzt habe ich ein erfülltes Leben mit dem Deutschen Pflegerat und manchmal auch ohne ihn.
Genau, weil der Deutsche Pflegerat und die Pflege, die kann einen ja beschäftigen im Leben. So ist es. Und es ist natürlich toll, dass du auch schon so lange das Feld kennst. Digitalisierung ist noch nicht so richtig lange Thema in der Pflege. Seit wann beschäftigst du dich mit der Thematik Digitalisierung im Gesundheitswesen? Wann hast du gemerkt, dass man da tiefer reingehen muss? Wann hast du die ersten Schritte inhaltlich damit gemacht? Und warum vielleicht auch?
Anders als im Gesundheitswesen ist Digitalisierung ja etwas, was uns jeden Tag mit großen Schritten ereilt. Also wo ich die ersten Gehversuche als ambulanter Pflegedienst gemacht habe, kamen die ersten Computer auf. Das klingt jetzt alles, als wenn ich schon furchtbar alt bin. Aber es war einfach so. Die waren noch groß und dick und dann hat man auch mit Handys, die wurden immer kleiner, immer mehr. Und dann hat man überlegt, warum machen wir das eigentlich nicht in der Pflege? Warum werden wir nicht abgeholt? Kann nicht dieser Fortschritt auch ins Gesundheitswesen, gerade in die Pflege kommen? Ja, und dann irgendwann ging das los. Die Software wurde besser, das wurde besser, dieses und jenes. Und dann hat man überlegt, wie können wir dokumentieren? Wie können wir Schnittstellen bauen? Und dann kam der RAN vor 5, 6, 7 Jahren. Und dann hat man überlegt, okay, jetzt müssen wir was gestalten. Bei den Ärzten gab es das schon alles. Ja, und jetzt sollen wir zum 1.7. an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen werden. Alle Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Das sind knapp 30.000. Sportliches Ziel? Schauen wir mal.
Da kommen wir gleich nochmal inhaltlich drauf. Ich würde jetzt noch einmal einen Schritt zur Fachkommission machen. Du hast ja dankenswerterweise die Leitung der Fachkommission Digitalisierung im Deutschen Pflegerat übernommen. Was ist das für eine Gruppe? Was macht ihr da? Ganz oft wird ja der Deutsche Pflegerat, was machen die denn da im Deutschen Pflegerat? Jetzt gibt es da noch Fachkommission. Du leitest so eine Fachkommission. Was sind eure Aufträge? Was arbeitet ihr? Welche Möglichkeiten habt ihr? Vielleicht einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, das so zu umreißen.
Also das Erste, auf was wir uns geeinigt haben, dass wir nicht eine Leitung brauchen, sondern eine Verantwortung. Das heißt, wir sind alles erwachsene Menschen und ich zeichne mich als verantwortlich. Und dann haben wir erst mal überlegt, Digitalisierung ist ja so ein bisschen wie Pflege. Alle sprechen drüber und jeder versteht was anderes darunter. Und insofern haben wir erstmal festgestellt, wo sind unsere Kernthemen. Und da haben wir überlegt und haben gesagt, also künstliche Intelligenz, also die Zukunft, wie wir sozusagen mit dieser künstlichen Intelligenz auch Entscheidungen in allen Bereichen treffen können, ist ein wichtiges Thema. Dann haben wir überlegt, wir brauchen für die Pflege auf alle Fälle eine normierte Terminologie. Wir brauchen eine Fachsprache, weil wir in der Digitalisierung sozusagen müssen ja Dinge kodiert werden. Und eine Maschine hat relativ wenig Emotionen, da kann man auch wenig mit Worten machen, man muss das also normieren. Man sagt, okay, das ist wichtig. Dann müssen wir natürlich gucken, wir wollen für das Präsidium des Deutschen Pflegerates, wollen wir sozusagen Empfehlungen erarbeiten, dass wir sind ja ein politisches Gremium, ein fachlich-politisches Gremium, dass wir Forderungen aufstellen, dass wir auf Missstände hinweisen, aber auch natürlich auf Erfolge. Das ist der dritte große Bereich. Und dann natürlich haben wir gesagt, wir müssen das auch mit begleiten, die Implementierung in der Praxis. Und dann haben wir überlegt, was verbindet alle diese Punkte? Und da wurde relativ schnell klar, früher haben wir uns da überlegt, wenn eine Akte verschwindet, war ein Wassereinbruch oder ein Diebstahl. In der Zukunft mit der Digitalisierung wird es der Cyberangriff sein. Wir brauchen Datensicherheit, wir brauchen im Netz Sicherheit. Das heißt, die Cybersicherheit ist das zentrale Thema, was alle Themen mit einbettet. Und dann haben wir das geclustert, haben das zusammengestellt, haben die ersten 1, 2 Papiere gemacht, sind jetzt gerade wieder dabei. Und so beraten wir unser Präsidium, um zu sagen, du weißt ja, was ich spreche, du bist ja die Präsidentin. Wir beraten und sagen, da sollten wir Schwerpunkte setzen, da wollen wir hin, da müssen wir Dinge etwas vertiefen. Ich will ein Beispiel an der Stelle nennen. Wir haben gerade gesagt, dass zum Beispiel, wer ist denn verantwortlich für die IT-Sicherheit? Jetzt haben wir ambulante Pflegedienste, da gibt es 14.000, 15.000 in Deutschland. Das sind kleine mittelständische Betriebe. Also die Softwarehersteller sind eigentlich die, die eine hohe Kompetenz haben. Deshalb, wir fordern jetzt, dass die letztendlich gesetzlich dazu verpflichtet werden, zu beraten, die IT-Sicherheit umzusetzen und so weiter und so fort. Das finden die nicht immer schön, aber sie haben nun mal die Kompetenz und die haben die Pflegedienste nicht. Und das sind Aufgaben, die wir als Deutscher Pflegerat sozusagen mitgestalten können. Und da sehen wir uns als Fachkommission sozusagen als Beratung. Wir sondieren und darüber sitze ich dann in verschiedenen Gremien. Wir haben ein Verbändebündnis zum Beispiel zusammen. Da haben wir uns mit 8 Verbänden auch ein Stück zusammengeschlossen, sehr lose und locker. Aber wir stimmen uns ab, dass bestimmte Schwerpunkte wir gemeinsam sozusagen legen, damit wir eine höhere Schlagkraft kriegen.
Das ist ja wirklich eine intensive Arbeit mit dieser Thematik, sehr komplex. Du hast schon ganz viel angesprochen, wo sicherlich einige Hörerinnen und Hörer schon sagen, ach je, da habe ich ja noch nie was von gehört oder da muss ich mal unbedingt nachlesen. Alle eure Papiere sind bei uns auf der Homepage www.deutscher-pflegerat.de. Da kann man wirklich auch nachlesen, da sieht man auch, welche Kolleginnen und Kollegen in der Fachkommission sind. Und das sind ja nicht immer nur Ratsmitglieder, sondern das sind ja auch wirklich Experten aus dem Feld, die zusammengestellt werden. Wie kommt das denn zu der Zusammenstellung?
Also wir haben uns entschieden, die Fachkommission relativ klein zu halten, dass sozusagen ein Kernmedium ist, die sich austauschen und für die einzelnen Schritte, für die einzelnen Themen holen wir uns Expertise von draußen noch. Ich finde das eine gute Entscheidung, das war nicht immer so im Deutschen Pflegerat, aber jetzt, dass wir sozusagen auch Externe mit dazu nehmen können. Man muss ja immer sehen, das ist ja alles freiwillig, das ist alles ohne Geld, wir machen das alle im Ehrenamt und im Grunde drehen wir den Spieß ein bisschen rum, dass Leute jetzt stolz darauf sind, dass sie uns als Experte beraten dürfen. Das ist eigentlich etwas Schönes und das ist der richtige Weg, den der Deutsche Pflegerat an der Stelle geht. Und so können wir gut arbeiten. Wir sehen uns nicht als irgendwie was Besonderes, sondern es muss Menschen geben, die sich um diese einzelnen Punkte in der Tiefe kümmern und dann immer mal Kompetenzen mit dazu holen. Aber da hätten sich ja auch andere sein können, aber wir wollten diese Diskussion nicht führen. Wir haben eine kleine Gruppe gebildet. Das sind hochintelligente Leute, die wirklich ganz hohe Kompetenzen haben aus verschiedenen Bereichen. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Wir sind zufrieden.
Ja, das ist auch wirklich toll, was ihr auch schon erarbeitet habt in den letzten zweieinhalb Jahre, glaube ich, sind es jetzt. Und die Expertinnen sind ja auch auf der Homepage einsehbar. Von daher ist das auch wirklich eine ganz transparente Geschichte. Du wärst anschreibbar, wenn da Fragen sind. Also auch hier die herzliche Einladung. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf die Inhalte. Du hast ja gerade von der Telematikinfrastruktur gesprochen. Was sind denn so, wenn du sagen würdest, so die 3, 4 Hauptbaustellen, die jetzt ganz dicht vor uns liegen, wo sich auch die Kolleginnen und Kollegen im Feld auch wirklich sich informieren müssen, weil es auf uns zukommt?
Also zunächst mal die Erklärung, die Telematikinfrastruktur ist, muss man vorstellen, im Gesundheitswesen spannt man ein Netz und in dieses Netz kommt man nur rein, wenn man sich ausweisen kann. Das heißt, es ist ein geschlossenes System, wo Anbieter im Gesundheitssystem, aber auch Patienten sich untereinander sozusagen vernetzen und Informationen austauschen. Das, was im Augenblick aktuell ist, die elektronische Patientenakte, EPA genannt, dass der Patient sozusagen nicht mehr alles irgendwie zu Hause in einem Ordner hat, sondern dies in einer elektronischen Akte zur Verfügung stellt und der Arzt kann zugreifen, Pflege kann zugreifen, Physiotherapie, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Das ist das, worum es geht.
Genau. Muss ich denn als Pflegefachperson mich da aktiv irgendwie einbringen? Muss ich irgendwo hingehen, dass ich auf diese Patientenakte zugreifen kann? Wie ist denn das aus unserer Perspektive als Profession?
Also wir haben da lange drum gekämpft, muss man jetzt mal sagen. Wir waren am Anfang, wo das entwickelt wurde, waren wir außen vor. Dann haben wir gesagt, das geht überhaupt nicht, wir sind die größte Berufsgruppe. Dann hieß es, okay, vielleicht können Sie ein bisschen mal reinschauen. Jetzt haben wir auch aktivere Rechte, die sind noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen, aber wir arbeiten dran. Wir werden also der neuen Ministerin jetzt auch sozusagen den Druck verdeutlichen, dass wir auch extrem wichtig in dieser Arbeit sind, in der Vernetzung, weil zum Schluss geht es um die Versorgung von Menschen und da brauchen wir Informationen. Wenn wir diese Informationen nicht haben, können wir Behandlung, Therapie, alle solche Dinge nicht gut gestalten. Wo haben wir als Pflege Einfluss? Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir sehen einen pflegerischen Insult. Der Patient hat etwas, hatte einen Schlaganfall und wir sagen, hier an der Stelle müsste dies und jenes gemacht werden. Das sieht der Arzt, das sehen die Leute, die mitbehandeln, also der Physiotherapeut zum Beispiel. Hier können wir sehr praktisch sozusagen in der Auseinandersetzung auch sektorenübergreifend, also von der Klinik, wo der Patient als erstes akut versorgt wird, dann in den ambulanten Bereich oder vorher vielleicht noch in der Anschlussheilbehandlung oder Reha. Das heißt, wir gucken alle in die gleiche Akte und können die Behandlung aufeinander aufbauen. Wir sehen, welche Medikamente angeschlagen haben, wir sehen, welche Medikamente nicht funktioniert haben. Das ist also ein Riesenerfolg und ich sag mal perspektivisch, geht es nur mit dieser Transparenz. Wir können nur so therapeutisch tätig werden.
Ich bin da total bei dir. Ich finde auch, dass die elektronische Patientenakte eine Riesenchance für die Versorgung ist. Und vor allem, wenn man es aus der Perspektive denkt, dass natürlich auch Patientinnen und Patienten und Pflegebedürftige vor allem ihre Akte steuern können und nicht wir alle drumherum, sondern die, die Entscheider sind, was freigegeben wird und was nicht. Aber dass die Patienten auch endlich angeschlossen werden an die Transparenz dessen, was auch über Menschen geschrieben wird, über ihre Gesundheitszustände. Ich glaube, das ist auch insgesamt für die Gesundheitskompetenz der Menschen in Deutschland ein großer Schritt. Also da ist Digitalisierung sicherlich auch eine Hilfe in dieser. Aber da werden wir vielleicht nochmal einen anderen Podcast zu machen.
Da muss ich ganz kurz was zu sagen. Prinzipiell sehe ich es genauso wie du, dass der Patient aber entscheidet, was da drin steht und was nicht, sehe ich eher kritisch.
Nicht, was drinsteht, sondern was sozusagen auch freigegeben werden kann. Aber das sind die Diskussionen, die um die Patientenakte gehen. Ne?
Die gehen natürlich um die Patientenakte. Ja. Ich will es mal aus meiner Sicht sagen, wenn ich zu einem Arzt gehe, muss ich eigentlich ein hohes Interesse daran haben, dass er alles über mich weiß, weil sonst kann er ja keine gute Therapie, keine gute Behandlung für mich machen. Ich kenne die Bedenken, der eine möchte nicht, dass da ein Arzt sieht, dass er in der Psychotherapie ist, der andere möchte vielleicht nicht, dass er Zahnarzt sieht, dass ich Hämorrhoiden habe, man möge mir den Vergleich jetzt verzeihen. Aber zum Schluss spielt das keine Rolle, weil es wichtig ist. Ich will mal ein anderes Beispiel sagen. Wenn ich einen Mitarbeiter einstelle und der hat eine Spritzenneurose und ich beauftrage ihn mit einer Spritze, bringe ich den Mitarbeiter bewusst in eine Gefahr. Und da müssen wir alle auch einen Diskurs in der Gesellschaft führen, dass eigentlich diese Diskussion, was wir freigeben, was nicht überflüssig ist, weil wir müssen den, der uns behandelt oder das Team, was uns behandelt, in die Lage versetzen, dass wir einen breiten Einblick haben. Und dazu müssen wir sehen, wenn jemand psychisch auffällig ist, das ist ja nichts Schlimmes, das ist ja was ganz Normales. Der eine dort, der andere dort, dass wir uns darauf einstellen in der Behandlung, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Das Vertrauen natürlich ins Gesundheitswesen muss dann da sein. Ich glaube tatsächlich, dass die elektronische Patientenakte uns dahin führen wird, genau diese Diskussion zu führen und zu sagen, es kann breiter werden, es kann größer werden, ich weiß, was mit mir als Mensch passiert und gleichzeitig kann ich aber auch gut versorgt werden. Gerade in Notfällen ist es ja unglaublich wichtig, dass ich sehr schnell auf Patientendaten zugreifen kann. Jetzt mal über die elektronische Patientenakte hinaus. Du bist sehr, sehr firm, du hast einen eigenen ambulanten Pflegedienst, du bist da sehr unterwegs. Im ambulanten Bereich, du hast ja gerade gesagt, wir sollen alle angeschlossen werden. Was hat das für eine Bedeutung für die Versorgung, dieser Anschluss, und was wird sich dann verändern?
Also die Schnittstellen werden deutlich besser. Wir können Versorgungsberichte von dem stationären Bereich in den ambulanten Bereich schneller erhalten, eindeutiger und sicherer erhalten. Wir können Beantragung von Leistung hoffentlich irgendwann etwas schneller und unbürokratischer machen. Ich will mal noch ein großes Feld aufmachen, papierloses Arbeiten. Wir erschlagen uns ja in Anträgen, in Papier und Formularen. Und die Frage, ob das sozusagen das Fax irgendwann mal abgeschafft werden kann, in andere Länder haben uns da schon lange überholt. Das heißt, durch die Infrastruktur auf dem digitalen Wege können wir uns vernetzen. Das wird die Datenautobahn zwischen uns als Anbietern. Und der Patient steht im Mittelpunkt und kann auch immer beurteilen, was wird da gerade sozusagen transferiert. Und das halte ich für wichtig. Das heißt, die Patienten müssen auch neu überdenken, wo ihre Positionen sind. Und wir als Leistungsanbieter müssen das auch neu überdenken. Und natürlich auch die Kostenträger. Das macht also alles nur Sinn, wenn wir alle miteinander arbeiten. Ich will da ein Beispiel nennen. Wenn mein Pflegedienst an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen ist, ich finde aber keinen Arzt, der mit mir korrespondieren will, dann nützt es nichts. Das Ding funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und da sind wir noch nicht auf dem schnellsten Wege, aber auf dem guten Wege.
Wir hatten ja in der Woche jetzt Ratsversammlung, wo wir uns treffen. Wir sind jetzt, ich glaube, in der dritten Maiwoche unterwegs zusammen. Und da hatten wir auch einen großen Punkt Digitalisierung im Rat mit besprochen, ne? Weil wir selber merken, wir müssen als Pflegende wirklich an der Thematik dranbleiben und auch diese Situation verstehen, was passiert da eigentlich. Du sagst jetzt, wir bauen jetzt mit der Telematikinfrastruktur die Autobahn, auf der sich die Daten bewegen können, damit überhaupt was passieren kann. Jetzt, wenn wir auf die Pflege schauen, geht es ja vor allem so, immer wieder diese Fragen Pflegediagnostik. Welche Daten werden da überhaupt eingegeben? Wer bestimmt denn, welche pflegerischen Daten eingegeben werden? Wie können wir damit arbeiten? Und das sind ja auch die spannenden Fragen, die uns beschäftigen. Was sind so die Hauptentscheidergruppen in Deutschland und was hat die Pflege damit zu sprechen? Brauchen wir da vielleicht noch mehr oder reicht das so, wie es ist? Wie schätzt ihr das in der Fachkommission ein, wo wir vielleicht auch in Richtung Politik, du hast es vorhin gesagt, wir sind politisches Gremium, in die Politik arbeiten müssen, wo müssen wir uns einmischen und wo brauchen wir auch Strukturen?
Also das ganze System muss sich natürlich, ich fange mal so an, es muss sich zurecht ruckeln, weil wir auch einen Paradigmenwechsel machen. Wir haben ein arztzentriertes Gesundheitssystem. Es geht in Deutschland ohne eine Arztunterschrift nichts. Das ist jetzt keine Arztschelte, das ist ein Faktum. Und wir leben auch dabei, dass jede Profession sich selber sieht, aber nicht die andere. Das gilt auch für Pflege, das gilt für Physiotherapie, das gilt für die Hebammen, die ja bei uns auch mit dem Deutschen Pflegerat sind. Und jetzt müssen wir, gehen wir in eine neue Perspektive, dass wir als Profession gemeinsam etwas machen und den Mittelpunkt verändern, das ist der Patient. Jetzt würde jeder Arzt sagen, der Patient war schon immer Mittelpunkt. Da habe ich so meine Zweifel, aber jetzt gibt es ein therapeutisches Team. Und das sind natürlich Herausforderungen. Es geht im Gesundheitswesen, das kann man ruhig sagen, das ist auch für die Pflege nicht untypisch, es geht immer um Geld und es geht um Macht. Und damit bauen wir gerade das System um, weil das den Datenautobahnen relativ egal ist. Durch diese Transparenz können alle sehen, wer hätte eigentlich noch was machen können und wer nicht. Und das wird ein Paradigmenwechsel hervorrufen. Das wird eine Weile dauern. Das können wir nur begleiten, da müssen wir Forderungen stellen. Wir müssen unsere Profession damit reinbringen, aber wir müssen uns dann, wenn wir drin sind, auch ein Stück zurücknehmen, weil wir nicht die Einzigen sind im System. Wir können ja nicht die gleichen Fehler machen wie die Ärzte. Und wenn wir das, wenn uns das gelingt, glaube ich, schaffen wir es, dem Patienten zu erklären, ich sag mal, wir meinen es alle gut mit dir. Das klingt jetzt sehr salopp irgendwie, aber eine gute Behandlung setzt Vertrauen raus. Und wenn Vertrauen da ist, hat er auch kein Problem mehr, dass der Arzt sagt, Pflege, sag mal, wie siehst du denn das? Oder den Physiotherapeuten zu rufen, wie sehen Sie denn das? Wo sind die Fortschritte? Würden Sie noch was anderes empfehlen? Und da, glaube ich, sind wir auf einem guten Wege. Und dann muss man natürlich sagen, ist das sehr differenzierend. In der Klinik ist das für die Pflege ganz was anderes als im ambulanten Bereich. In der Langzeitpflege ist es was anderes. Für die Beratungsstellen ist es was anderes. In der Geburtshilfe ist das was anderes, auf Intensiv ist was anderes. Das heißt, der eine schaut mehr auf die Dokumentation, der eine schaut mehr auf die Schnittstellen, der dritte schaut mehr, wie kann ich an Informationen sozusagen in der Datenautobahn kommen, also Berichte, Übergaben und so weiter. Das muss ich dann sozusagen ein bisschen einruckeln, aber da bin ich optimistisch.
Ich glaube, dass die Bewältigung der Zukunft tatsächlich von pflegerischer Versorgung eine gute Digitalisierung ist. Heute wird ja, glaube ich, bei vielen Pflegefachpersonen eher eine, ich sage jetzt mal, eine High-Level-Dokumentation als Digitalisierung verstanden. Das ist ja noch viel mehr. Wir haben die KI, die in Zukunft ja Daten auch auswerten kann. Das ist ja das Spannende eigentlich an der Situation, wenn wir zum Beispiel Wunden versorgen oder wenn wir Mobilisation betreiben, chronisch Kranke versorgen. Was kann dann sozusagen aus unseren pflegerischen Daten, die wir einpflegen, dann uns auch zurückgemeldet werden können? Das ist ja generell auch für die alle anderen medizinischen Daten so. Also einmal die KI-Situation ist eine wichtige. Da ist für mich natürlich auch die Frage, ist das erstmal Thema in der Fachkommission bei euch, die KI? Das geht ja weit über diese Situation jetzt auch hinaus, in der wir sind. Das ist ja schon auch noch ein bisschen mehr Zukunftsmusik als das andere. Aber da steckt ja schon eine große Chance drin, pflegerische Versorgung zu erleichtern.
Also die gesamte Digitalisierung bietet eine Chance, extrem transparent zu arbeiten. Alles, was ich eintrage, alles, was ich mache, ob automatisiert oder bewusst, ist nachvollziehbar dokumentiert, ohne dass irgendjemand was aufgeschrieben hat. Das finden nicht alle so gut. Da wird man möglicherweise auch ein paar Fragen stellen müssen. Zum Beispiel, wenn der eine in der Abrechnung eigentlich 48 Stunden Tag hat, obwohl alle wissen, dass 24 Stunden am Tag eigentlich nur gehen. Aber das ist auch in Ordnung. Wir brauchen diese Transparenz. Und wenn wir, ich sag mal, ein Beispiel medizinisches ganz einfach. Wenn wir im ambulanten Bereich zum Beispiel einen Blutzucker bestimmen und das dem Arzt eine Minute später übermitteln, höre ich heute, dass der Arzt zu mir sagt, wissen Sie, schicken Sie mir es nicht so schnell, da muss ich ja sofort reagieren, ich habe gar keine Zeit. Wenn er aber auch künstliche Intelligenz einsetzt, die den speziellen Rahmen des behandelnden Patienten berücksichtigt, kann diese automatisiert mir eine Antwort geben, wie viel Insulin gespritzt werden darf. Oder ich kriege die Befähigung, weil wir das als Pfleger auch können, wir können im Rahmen sofort auch in dem Konzil sagen, okay, hier verändern wir die Dosierung. Da kann so viel automatisiert werden, dass wir wirklich Manpower von Ärzten, von Pflege und anderen Berufsgruppen sparen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Wenn wir also dokumentieren.
Das ist total, da bin ich gleich total begeistert, weil da denke ich sofort daran, genau, wenn sie uns dann die Handlungskompetenzen geben, kann man ganz gezielt tatsächlich auch KI-Systeme bauen, die uns in bestimmten Pflegephänomenen tatsächlich unterstützen können und auch eine Sicherheit geben in der Versorgung. Es ist auch ein Riesenqualitätsaspekt letztendlich. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, du wolltest.
Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir unterhalten uns ja. Das ist Digitalisierung. Wir kommen ja letztendlich immer vom Stöpfchen zum Knöpfchen, weil es so komplex ist. Aber ich will mal auf die Kernfrage nochmal eingehen. Voraussetzung für künstliche Intelligenz ist zunächst mal, dass wir bestimmte Dinge normieren. Und das ist die Pflegefachsprache.
Ja.
Und da sind wir als beruflich Pflegende, haben wir ja eine lange Tradition von 30, 40 Jahren, wo wir uns darüber diskutieren, ob wir das Pflegediagnosen nennen, wie auch immer. Ich halte mich da wirklich raus, weil zum Schluss ist die Normierung das Wichtigste. Und wir machen jetzt gerade, dass wir sozusagen die internationalen Bereiche, da haben wir Fachleute, Peter Tackenberg zum Beispiel, Daniel Fleming, die sich damit beschäftigen, die uns im Rat gerade auf den neuesten Stand gebracht haben, über wo wir gerade stehen. Da ist schon das Problem, dass das alles auf Englisch ist und die deutsche Übersetzung ein Problem ist. Und dieses muss jetzt alles bewerkstelligt werden. Wenn wir diese Normierung geschaffen haben, dann kann eine Maschine mit dieser Normierung auch arbeiten. Aber vorausgesetzt ist, je besser die Normierung ist, je individueller sie ist, aber trotzdem mit Standards versehen ist, umso mehr können wir sozusagen digitalisieren, automatisieren. Und wenn das geschafft ist, können wir Intelligenz sozusagen mit diesen ganzen Daten füttern. Und dann muss man auch noch erklären, wir wollen ja, dass sozusagen viele auch verstehen, was wir hier gerade erzählen. Die künstliche Intelligenz ist nur so gut, wie sie gute Daten bekommt. Nehmen wir mal eine künstliche Intelligenz, man muss das vorstellen, wir haben eine Flasche und wir füllen dort nur schlechten Saft rein, dann wird es kein gutes Getränk. Haben wir eine Flasche, wo wir gute Sachen reindrücken, vielleicht noch eine kleine Mischung, Würze, dann kann die damit was anfangen. Das heißt, wir müssen gucken, die Spreu vom Weizen, dass wir viele gute Daten bekommen. Und je mehr Daten wir haben, umso besser ist das zum Schluss, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und da bin ich guter Hoffnung, dass wir da in Pflege auch noch selber als Profession eine Menge zulernen.
Das ist ja überhaupt das Spannende von KI in der Gesundheitssituation. Ne? Wo geht Pflege überhaupt rein? Also wer befüllt die Flaschen? Das ist ein sehr schönes Bild. Momentan sind die Flaschen noch leer. Also das ist genau wichtig. Und da muss Pflege mit rein in diese Flaschen. Und das ist total wichtig. Ich würde gerne noch einen Themenblock streifen, weil das finde ich schon auch interessant. Wir haben ja die Zukunftsvisionen der pflegerischen Versorgung sind sehr, sehr viele Pflegebedürftige, sehr wenig Pflegefachpersonen und gerade ambulante Versorgung, du da als Experte, aber auch wir sind hier in Berlin, aber wir haben natürlich auch die großen Flächenländer. Wie kommen die Menschen zusammen? Da gibt es so einen Begriff, der heißt Telepflege, wo natürlich Digitalisierung auch eine große und Technisierung eine große Rolle spielt. Ist das schon Thema bei uns im Deutschen Pflegerat? Ich glaube schon, dass da eine große Chance steckt in der Versorgung der Zukunft. Wie könnte so ein Szenario aussehen?
Ich komme da gleich zu. Ich muss einen Punkt, muss ich noch erwähnen, bevor wir ihn vergessen. Weil das ganz wichtig ist, da haben wir noch einen ganz weißen Punkt. Das ist die Forschung.
Ja.
Wir brauchen diese Daten auch, weil ich von der Flasche rede. Auch die Forschung muss auf diese Daten zugreifen, damit wir neue Erkenntnisse kriegen. Wo ist ein therapeutischer Erfolg? In welcher Kombination haben wir was gemacht? Das kann künstliche Intelligenz auch mitmachen. Und da werden wir Schwerpunkte setzen. Entschuldige, das war mir wichtig, dass wir das noch sagen.
Das ist total richtig.
Telemedizin.
Genau.
Ja.
Telepflege.
Telepflege. Muss ich mich total entschuldigen, das ist selbstverständlich. Also, warum? Wir müssen ja auch die Menschen mitnehmen an der Stelle. Das heißt, ich will das Beispiel mal sagen, meine Mutter, der musste ich beibringen, wenn sie weiter Bilder von ihren Enkeln und Urkeln haben will, muss sie sich mit einem Smartphone beschäftigen. Warum soll nicht? Und dann komme ich wieder natürlich zur Telepflege. Wenn ich hier sage, mit dem Smartphone kannst du zukünftig, wenn du dich beraten lassen willst, eine Pflegefachkraft aufrufen und die berät dich. Die geht auf deine individuellen Fragen ein. Die Pflegefachkraft kann das wieder von jedem Ort dieser Erde machen. Das heißt, wir haben hier eine Flexibilisierung und einen ganz hohen Nutzen. Und das muss sozusagen in den Erkenntnissen erst wachsen. Warum sollen wir nicht? Wir haben über Corona gelernt, dass wir uns austauschen, die Fachleute untereinander in sogenannten Videokonferenzen. Und im Grunde gehen wir jetzt so eine Videokonferenz in die Bevölkerung rein. Warum soll es nicht möglich sein? Es gibt in Frankreich mobile Arztstationen, wo eigentlich nur ein Monitor ist, da setzt sich der Patient hin. Der eine oder andere wird jetzt sagen, um Gottes Willen, das will ich nicht. Doch, weil wir ja keinen Arzt auf dem Land haben. Warum soll der nicht in so einen Punkt gehen, sich hinsetzen und da wird der Blutdruck gemessen, da wird ein Röntgenbild gemacht, wie auch immer. Es ist ja nicht so, dass wir immer mehr Ärzte bekommen, immer mehr Pflegekräfte, immer Physiotherapeuten oder Hebammen. Wir haben die Demografie und der müssen wir uns stellen. Wir müssen das positiv sehen. Das heißt, die Telepflege hat ein enormes Potenzial, Beratung, auch mal ganz schnell, wenn sie den Pflegedienst sprechen wollen, zu sagen, okay, der bietet eine Sprechstunde an. Der braucht nicht mehr zu jedem Einzelnen zu fahren. Warum soll nicht auch mal eine Schalte sein, wo eine Patientengruppe zum Beispiel, die Diabetiker sind, die an Ernährungsberatung brauchen, das können wir alles leisten. Und insofern ist das ein hohes Potenzial. Natürlich, das muss ich mal mit sagen, wir hängen mit den gesetzlichen Regelungen und Verordnungen noch ein bisschen hinterher. Wir kommen aus einer analogen Welt und gehen in die digitale. Wir haben viele gute Ansätze, aber viele Regelungen und Gesetze, die noch analog sind. Unterschriften zum Beispiel. Da müsste noch eine Menge passieren.
Ja, gerade weil wir immer denken, dass wir das Analoge ins Digitale 1:1 übertragen können. Und das klappt eben nicht immer. Da braucht man ganz neue Ideen. Mir ist noch eingefallen, was natürlich auch sehr, sehr eingebunden werden kann, sind auch die pflegenden Angehörigen. Gerade wenn man so telepflegerisch denkt, Beratungsleistung, man ist schnell beieinander, man kann auch vielleicht auch Rufe schneller schalten. Das ist ja schon wirklich eine Möglichkeit. Ich war letzte Woche beim Bremer Wundkongress, was da auch passiert, einfach mit bildgebenden Verfahren, KI-Strukturen, Pflegenden, die sich wirklich die Bilder hin und her schicken, sich beraten, austauschen. Also da steckt viel, viel Chance tatsächlich für die Zukunft drin. So, zum Abschluss die Frage, mein lieber Thomas, es ist ja, wenn wir auf die Digitalisierung schauen, manche finden es ganz großartig und toll und andere sind sehr skeptisch, weil sie Sorge haben, auch um Daten. Was sind so aus deiner Sicht wirklich die größten Dinge, die unsere Herausforderungen sind? Also da, wo es wirklich wehtut in der Zukunft.
Wir arbeiten gerade auch natürlich wir als Deutscher Pflegerat in einer völlig anderen Expertengruppe. Was geben wir dem Ministerium mit an die Hand, genau um das umzusetzen? Und da haben wir eins rauskristallisiert, wo vielleicht erstmal gar keiner drauf kommt. Nämlich, wir benutzen nur noch Anglizismen oder ganz viele Anglizismen. Und die Menschen verstehen gar nicht, was wir meinen. Und da will ich noch was Kritisches sagen. Viele Fachleute benutzen Anglizismen, wissen eigentlich auch nicht mehr, wie die Grundbedeutung waren. Damit verschwimmt vieles. Das heißt, wir müssen die Menschen in die Lage versetzen, auch wieder ganz normales Sprechen. Die müssen mit neuen Begriffen lernen, umzugehen. Dashboard, Flipchart elektronisch. Das muss irgendwie erklärt
Browser,
werden.
Browser, wissen auch schon Browser, einige nicht.
So. Oder gehen Sie doch mal Ihren Desktop. Ja, das ist nicht der Topf, der im Küchenschrank steht. Ich will das einfach mal so sagen. Das klingt völlig banal. Aber wenn man ehrlich ist, bringt uns das selber manchmal in den Irrsinn. Ich sitze in einer Sitzung und da traut sich natürlich keiner was zu sagen, weil man möchte ja nicht mitteilen, dass man im Moment gerade die Ahnung nicht hat. Also spricht man auch wieder mit einem neuen englischen Begriff. Und da müssen wir ansehen. Also wir müssen die Menschen wirklich da abholen, wo sie sind. Wir müssen einfacher sprechen, Mann, ohne jetzt Reklame für eine bestimmte Smartphone-Art zu machen. Die haben es aber geschafft, so verbraucher- und nutzerfreundlich zu sein, dass der Sinn von Digitalisierung, von Weiterentwicklung spürbar war. Wenn Digitalisierung erlebbar wird für uns alle als Profession, aber auch Angehörige und Patienten, für jeden Menschen in diesem Land müssen wir keinen davon überzeugen, dann wird es ein Prozess sein. Aber da sind wir noch nicht, weil natürlich viele Ängste sind. Ich will an der Stelle wirklich auch noch mal Cybersicherheit sagen. Ja, das wird die neue Herausforderung sein. Das müssen wir klären. Aber ich würde sagen, wir können da mindestens noch 5 Podcasts von machen und das steigern. Also das ist ein wirklich weites Feld.
Ja, das ist ja vor allem, weil wir auch in die Aus-, Fort- und Weiterbildung müssen und auch in die Studiengänge müssen wir natürlich unbedingt dieses Wissen um digitale Welten auch reinbringen. Wir müssen die Lehrenden abholen. Wir müssen dann gleichzeitig erleben, wie die Entwicklung weiter ist. Ne? Dann gibt es 1000 Begriffe, wie du schon sagst, die man da hat. Da kann ich übrigens auch einen kleinen Tipp geben an unsere lieben Hörerinnen, nämlich, dass wir die Digitalisierungsbotschaft bei uns auf der Homepage haben, wo wir tatsächlich so eine kleine Lernplattform anbieten, was man eigentlich so braucht, wenn man im Feld unterwegs ist. Gegen einen ganz kleinen Obolus kann man da wirklich sehr, sehr viel lernen, kriegt auch kleine Zertifikate raus. Das ist ein tolles Angebot, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ja, Digitalisierung im Gesundheitswesen, das wird sicherlich nicht der letzte Podcast gewesen sein, lieber Thomas. Ich danke dir sehr, dass du hier warst und vor allem danke ich dir für das Leiten der, oder nein, das verantwortliche Führen oder Begleiten der Fachkommission. Und natürlich bedanke ich mich auch bei der ganzen Fachkommission für eure Arbeit und man wird ja sehen, was noch alles kommt, weil es wird alles abgebildet.
Mir war es eine Freude, ich werde diesen Dank gerne weitergeben. Es ist ein Anfang, den wir heute besprochen haben. Es ist so komplex, dass man nur einzelne wichtige Punkte rausnehmen kann. Man könnte das wirklich immer vertiefen und insofern danke für die Fragen, danke für das Gespräch, es war mir eine Freude und danke an die Technik.
Jawohl.